Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Vor einigen Wochen haben wir eine Leitlinie aktualisiert, zum ersten Mal nicht, weil es Therapieänderungen gegeben hat, sondern weil sich der Name oder besser die Nomenklatur der Erkrankung geändert hat. Es geht heute um die Leitlinie NAFLD, also nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, die jetzt MASLD, Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease oder zu Deutsch metabolische Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung heißt. Diese Umbenennung haben wir unter anderem unserem heutigen Gast zu verdanken, Thomas Berg, der zum zweiten Mal heute bei uns ist. Hallo, Herr Berg.
Hallo, ich grüße Sie, Frau Lühn.
Ich freue mich sehr, dass Sie wieder an meiner Seite sind. Herr Berg, Sie sind Leiter der Sektion Hepatologie des Universitätsklinikums Leipzig, Koordinator der Leitlinie Lebertransplantation. Dazu haben wir uns auch hier schon mal gemeinsam getroffen. Sie sind aber auch ehemaliger Generalsekretär der ISEL, der Europäischen Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber. Ich hoffe, ich habe jetzt Ihre Funktion einigermaßen korrekt angegeben, sonst dürfen Sie mich jetzt gerne verbessern.
Nein, ist alles prima. Die Sektion haben wir in Bereich umbenannt, aber das ist ein kleinerer Punkt hier.
Okay, das werde ich mir auf jeden Fall, das nehme ich gerne mit. Also in der Geschäftsstelle ist es ja so, dass wir manchmal am Ende der wissenschaftlichen Nahrungskette stehen. Das heißt, wir erfahren die Dinge eigentlich erst, wenn sie schon erledigt sind, wie auch im Falle dieser neuen Nomenklatur. Aber meines Wissens geht da schon eine lange und lange dauernde Diskussion dem Ganzen voraus. Und es ist auch eine Nomenklatur, die jetzt nicht nur oder vielleicht auch gar nicht federführend in Deutschland erfunden wurde, in Anführungsstrichen, sondern die vor allem von der ISEL, aber auch von der amerikanischen Partnergesellschaft der AASL in den USA ausging. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie ist das losgegangen? Wer hat sich wann getroffen und gesagt, so geht's nicht weiter?
Ja, also so geht's nicht weiter. So war vielleicht auch gar nicht der Punkt. Aber wenn Sie auch fragen, was so an der bisherigen Bezeichnung vielleicht der Fettleber und dieser nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung problematisch war, ist, dass es eigentlich eine Ausschlussdiagnose ist. Also man sagt ja normalerweise, es ist eine Hepatitis C, weil man eben Hepatitis C-Viren nachweisen kann oder eben eine Autoimmunität. Aber hier war sozusagen nur der einzige Punkt, ja, es ist eben eine Fettleber und es hat nichts mit Alkohol zu tun. Und dann war auch der Begriff alkoholisch bei einer nicht-alkoholischen Lebererkrankung perpetuiert vielleicht ein bisschen diese Stigmatisierung, die ja Leberpatienten immer haben. Also wenn immer man sagt, man ist Hepatologe, schauen einen die Leute an und sagen, ich trinke nur so und so viel oder so und so viel. Das ist so ein Automatismus. Und dass jetzt genau auch die Erkrankung, die eben gar nichts mit Alkohol zu tun hat, auch wieder den Terminus in der Diagnose hat, das perpetuiert eigentlich immer diese Assoziation, die nicht immer ganz zielführend ist. Und da kommen wir eigentlich gleich nochmal wahrscheinlich später drauf, welche Rolle eigentlich wirklich Alkohol spielt und wie man das auch heutzutage betrachten muss. Also das war ein Punkt, der, sagen wir mal, immer schon diskutiert wurde und habe das auch schon mal gelesen, dass manche gesagt haben, naja, jetzt zieht die Wokeness in die Hepatologie ein, man darf nicht mehr fett sagen, man darf nicht mehr alkoholisch sagen. Aber ich glaube, das war eigentlich nicht unser Hauptargument gewesen, sondern wirklich eine bessere Definition hinzubekommen.
Ja. Also es sind ja gleich drei Worte, über die man stolpert, ne? Das nicht, das ist es nicht, das Wort Alkohol und das Wort Fett, das ist tatsächlich ungewöhnlich und mir würde jetzt auch keine andere Entität einfallen, zumindest nicht aus dem Bereich der Gastroenterologie, wo eine Nomenklatur ähnlich aufgebaut ist. Wie ist denn das historisch zustande gekommen? Ist das pathophysiologisch zu erklären, dass man dieses Wort oder diese alte Bezeichnung so genommen und gewählt hat?
Ja, also dass es Fettlebererkrankungen gibt, die auch mit, sagen wir mal, Ernährungsgewohnheiten oder dergleichen zu tun hat. Das ist schon Mitte des 19. Jahrhunderts auch schon mal in der Literatur aufgetreten. Aber wirklich der Begriff, und das war damals NASH, als die nicht-alkoholische Steatohepatitis, die ist 1980 von dem Pathologen Ludwig, der in den USA dann gearbeitet hat, in die Wissenschaftswelt sozusagen implementiert worden. Es gab schon früher auch schon mal Nachweise und der Hintergrund war immer der, dass man eine Krankheit histologisch gefunden hat, nämlich die Steatohepatitis, die Fettleberhepatitis, die genauso aussieht wie bei Patienten, die einen relativ massiven Alkoholkonsum haben, aber wo man sich sicher sein konnte, das haben die nicht. Aber dass man sie histologisch eben nicht unterscheiden konnte. Und da kam eben, nachdem man früher die alkoholische Steatohepatitis hatte, hatte dann Ludwig gesagt, das ist eben eine nicht-alkoholische Steatohepatitis. Also da kommt die Historie her. Das Ganze ist dann, und das hat auch die Diskussion um eine neue Nomenklatur nochmal beflügelt, kam dadurch zustande, dass eine Gruppe, hauptsächlich um Jacob George, der ist in Sydney, mit einer Gruppe von Experten diese sogenannte MAFLD, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, MAFLD, das ist die Abkürzung für metabolisch assoziierte Fettlebererkrankung, Fatty Liver Disease, also da ist die Fatty Liver Disease auch wieder bei, und er erstmals positive Kriterien eingeführt hat. Da kam dann die Kritik etwas, dass das nie wirklich in einem Konsens beschlossen wurde, die Fachgesellschaften auch nicht wirklich einbezogen wurden und die Kriterien, die er für die MAFLD hatte, und das ist etwas, worauf wir auch nochmal zu sprechen kommen, er hat eben einen Alkoholkonsum erlaubt, um eine Diagnose MAFLD zu stellen, die deutlich über dem ist, was die NAFLD sagt. Die NAFLD sagt, es muss ja unter 20 oder 30 Gramm sein pro Tag. Er hat dagegen 2 bis 3 Drinks sozusagen in dieser MAFLD-Definition war noch erlaubt. Dadurch hatte man plötzlich auch unterschiedliche Kriterien. Und das war dann auch nochmal so ein Startschuss zu sagen, wir sollten uns doch hier global wirklich zusammenschließen mit allen Fachgesellschaften, also auch die Asian Pacific, die APASL war anfangs mit dabei und die lateinamerikanische Gesellschaft und dann auch noch kleinere regionale Fachgesellschaften, die mitgemacht haben. Aber auf diesem Weg dieses Konsens sind uns die Asian Pacific etwas verloren gegangen. Weil Jacob George da mit dabei ist und er sehr darauf gepocht hat, dass die Nomenklatur einfach MAFLD enthalten muss. Und das war aber irgendwie am Ende nicht ganz so konsensfähig. Wobei man sagen muss, wenn man schaut, was bei rausgekommen ist, dieses MAFLD und MAFLD sehr dicht beieinander ist. Also eigentlich ist man wirklich seiner Idee gefolgt. Und er war da wirklich ein ganz wesentlicher Startgeber dafür.
Ja. Da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein, insbesondere auf die Bedeutung, dass ja so eine einheitliche, nicht nur der Name, sondern auch die Kriterien für eine Erkrankung, die Einheitlichkeit eine ganz große Relevanz hat, auch für Forschung und Wissenschaft. Heißt das aber jetzt in Asien, heißt es immer noch anders oder wie? Also haben wir jetzt unterschiedliche Begriffe unterwegs?
Ja, das wird so sein. Also es gibt natürlich auch manche Sachen, die kommen noch so aus der Historie. Da sieht man dann auch in den Publikationen noch NAFLD, weil die halt auch unter diesen Kriterien noch die Studien durchgeführt wurden. Und es gibt auch ja immer noch in Middle East, in Asien zum Teil Vertreter, die dann noch MAFLD einsetzen wollen. Man muss aber auch sagen, dass die Mehrzahl aller nationalen Fachgesellschaften auch aus den Asian Pacific Ländern, also ob das Japan ist, Indien ist, Korea, Südkorea, die sich eigentlich alle angeschlossen haben der neuen Nomenklatur. Also wir haben inzwischen 60 Fachgesellschaften oder über 60 Fachgesellschaften, die das Ganze, die DGVS natürlich auch, die das Ganze gut finden und unterstützen.
Ja, also ich denke auch, wir haben es ja sportlich aufgenommen und sehr schnell auch in die Leitlinie integriert. Das Addendum MAFLD als Ergänzung zur alten NASH-Leitlinie ist ja relativ zügig, ich glaube ein paar Monate nach der Entscheidung dieser neuen Nomenklatur erschienen bei uns. Aber vielleicht führen Sie uns jetzt erstmal so ein bisschen in die neue Nomenklatur ein. Was müssen wir jetzt sagen? Also was ist der korrekte Sprachgebrauch? Was ersetzt was? Ja, und vielleicht dann gehen wir auch nochmal auf das Thema Alkohol ein, etwas spezifischer. Wie ist denn das jetzt bei der neuen Nomenklatur geregelt?
Ja, Frau Lühn, ich glaube, das ist und war für mich auch immer der wichtigste Punkt, dass es mir nicht so sehr um den Namen ging. Natürlich kann man sagen, jetzt Fatty und so ist nicht so attraktiv und mit dem alkoholisch hatte ich erklärt. Aber es ging vor allem darum, positive Kriterien zu definieren, um eine Diagnose zu stellen und auch aus diesem riesigen Sammeltopf, wenn Sie so wollen, nicht alkoholisch, was ist es eigentlich? Ja, am Ende ist es halt eine verfettete Leber, aber das kann ja ganz viele etiopathogenetische Ursachen haben. Und wahrscheinlich haben wir auch alle noch nicht wirklich herausbekommen. Es können auch bestimmte genetische Faktoren sein, die wir wahrscheinlich in Zukunft noch besser herausarbeiten können. Aber ein Faktor ist eben die metabolische Dysfunktion oder das metabolische Syndrom. Das bezeichnet eben die Patienten, die ganz bestimmte metabolische Risikofaktoren haben. Und wenn diese Patienten dann eine Leberverfettung haben und wir haben andere Ursachen ausgeschlossen, dann können wir diese Diagnose stellen. Und die Kriterien sind eben ganz ähnlich, ich sagte das schon, wie die bei den MAFLD-Kriterien auch waren. Die gehen eben damit einher, dass man der BMI erhöht ist oder Hüftumfang, wie die Nüchternglucose ist oder eben Zeichen der Insulinresistenz. Ich glaube, ich brauche nicht so ganz im Detail da durchgehen, ob ein erhöhter Blutdruck ist, erhöhte Lipide oder eine Lipidtherapie. Und auch das HDL geht mit ein. Und wenn einer dieser Faktoren da ist, würde das schon reichen, dann diese Diagnose zu stellen.
Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen spezifizieren, was ist bei diesen Kriterien jetzt anders zwischen der MASH jetzt und der NASH früher? Was ist der Unterschied?
Das war ja auch ein wesentlicher Punkt, dass wir eigentlich die NASH und auch die Kriterien der NASH, dass es eben wirklich eine in Anführungszeichen nicht alkoholische Form gibt, beibehalten wollten. Und hier ist wirklich ein höhergradiger Alkoholkonsum, also mehr als 20 bzw. 30 Gramm pro Tag, Mann oder Frau, ausgeschlossen.
Bei der früheren NASH war das ausgeschlossen.
Und auch
da rutschte man jetzt
und auch.
Jetzt. Okay.
Und auch jetzt auch. Das heißt, man hat eine Gruppe, die im Grunde der NASH identisch ist oder der Nuffelt, wie es dann früher geheißen hat. Aber jetzt geht das Ganze eben etwas weiter. Dass es eben auch Fettlebererkrankungen, auch nicht alkoholische Fettlebererkrankungen gibt, die nicht nur durch diese metabolischen Risikofaktoren klassifiziert werden. Es gibt ja diese berühmte Lean, die schlanke NASH. Und die werden jetzt auch weiter klassifiziert, dass man sagt, und ich glaube, das ist das Besondere und auch Zukunftsweisende der neuen Nomenklatur, der neuen Strategie, dass man sagt, es gibt den Überbegriff der SLD, der steatotischen Lebererkrankung. Und da fallen alle rein, die eben vermehrte Fetteinlagerung in der Leber haben. Und das ist per Definition, das ist so eine alte pathologische Definition, mehr als 5% Fett. Wobei ja die meisten Patienten, die eine deutliche Fettlebererkrankung haben, 20, 30 bis 70% oder höher Fettanteil haben. Aber jetzt kommt die nächste Aufgabe sozusagen mit positiven Kriterien zu zeigen, welche Form der steatotischen Lebererkrankung gibt es. Und da gibt es jetzt die Muscled, die ich eben erklärt habe, die einen bestimmten metabolischen Risikofaktor hat. Dann gibt es natürlich die alkoholassoziierte Fettlebererkrankung. Es gibt spezifische Ätiologien, wie zum Beispiel monogenetische Erkrankung, medikamenteninduzierte Fettlebererkrankung. Und es gibt natürlich auch kryptogene Formen, wo wir es einfach noch nicht wissen, Lean-NASH, die wir aber in Zukunft jetzt besser klassifizieren können. Und dann gibt es eine Gruppe, auf die wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen können. Das nennen wir jetzt MET-ALD. Das ist dann metabolisch mit Alkoholfaktoren.
Ja, da wollte
ist
ich eigentlich drauf
verständlich?
Kommen.
Ja.
Das war absolut verständlich. Und genau auf die MET-ALD wollte ich jetzt raus, weil das ist ja eigentlich eine, ja, ich würde sagen, neu eingeführte Entität, die sich nicht so einfach übersetzen lässt oder überführen lässt aus der alten Nomenklatur, oder?
Ja, der Punkt ist, dass wir natürlich, was Alkoholkonsum anbelangt, wir uns ja im Grunde auf die Anamnese verlassen müssen. Wir haben keinen Marker, der uns das wirklich prüft. Das macht diese ganze Relation von Alkoholkonsum, auch der Menge, zur Korrelation mit Erkrankung immer so schwierig. Es gibt ja keine prospektive Studie, wo man jetzt die Menschen hat so viel trinken lassen und dann zu sehen, was der Effekt ist. Was aber sehr gut bekannt ist, dass ja auch Menschen mit ausgesprochen hohem Alkoholkonsum, der als riskant bezeichnet wird, nur in einem relativ geringen Anteil eine fortgeschrittene Lebererkrankung entwickeln. Das heißt, was ist am Ende bei einem Patienten, der einen Prädiabetes hat, der ein Übergewicht hat mit einem BMI von 35, der einen Hypertonus hat, eine Hyperlipidämie, wenn der jetzt 2 Glas Wein am Tag trinkt, wie viel trägt das bei und wie kann man die Erkrankung nennen? Und die Historie war eigentlich, dass wenn jemand sagt, naja, 2 Glas Wein trinke ich, kann man sagen, ja, ist ja fast eine halbe Flasche, ist eine alkoholische Lebererkrankung. Und das ist die Historie. So ist es immer. Wenn Sie sagen, Sie trinken täglich ein Bier, sagt der Arzt, naja, in Wirklichkeit sind es 3. Und wenn Sie dann eine Lebererkrankung haben, haben Sie eine alkoholische Lebererkrankung. Und mit dem MET-ALD öffnet man erstmals auch wirklich den Blick zu sagen, denkt lieber drüber nach, es können kombinierte Risikofaktoren sein. Das heißt nicht, dass der Alkohol nicht beitragen kann, aber wir gar nicht wissen, ob er wirklich die Driving Force ist oder ob er sozusagen ein vielleicht Beschleuniger ist. Aber die Hauptursache der Erkrankung ist eigentlich die metabolische Dysfunktion. Und da wird das Ganze so ein bisschen wie mit so einem Thermometer auch gesagt, naja, dass Alkohol bei diesem MET-ALD eine dominante Rolle spielt oder eher eine geringe Rolle spielt, könnte man noch an dem täglichen Alkoholkonsum festmachen. aber wir erlauben sozusagen die Diagnose des MET-ALDs, wenn es eben mehr als 20 bis 30 Gramm pro Tag sind und steigern das bis zu 50, 60. Ja? Mhm. Und wenn es eben tatsächlich nur ein bisschen mehr als 20, 30, dann ist wahrscheinlich der Beitrag sehr gering. Mhm. Wenn es mehr ist, dann könnte der Beitrag etwas höher sein.
Ja.
Und ich glaube, das öffnet eine ganz wichtige Tür in ein besseren Verständnis, auch eine bessere Kommunikation auch mit den Patienten, die dann nicht immer gleich nur auf den Alkohol reduziert werden und auch auf die Therapie. Ja, okay. Das ist, glaube ich, auch dann am Ende auch ein ganz wichtiger Punkt.
Das überrascht mich jetzt, weil ich hätte jetzt gedacht, also werde ich denn jetzt als Muscle-Patient anders behandelt als MET-ALD-Patient? Also klar, man hat vielleicht eine andere Gewichtung der Risikofaktoren, die eingehen, aber in der Therapie, was würde sich in der Therapie ändern?
Also es ist dann die Frage, welche Risikoreduktion man erreichen will, mit welchen Mechanismen. Und das andere ist auch, dass ja bisher eine Gruppe auch komplett aus dem therapeutischen Spektrum von Studien ausgeschlossen wurden. Mhm. Also wenn immer ein gewisser Alkoholkonsum dabei war, hatte man gar keine Chancen.
Ja.
Und am Ende ist es ja vielleicht auch ein bisschen ungerecht, wenn man sich überlegt, wir behandeln Hypertonus, Diabetes und alles. Auch wenn man auch da sagen könnte, naja, wenn jetzt 20 Kilo abgenommen würden, mehr Sport gemacht wird, müsste es auch nicht sein. Mhm. Manche Menschen kommen halt schlechter auch aus gewissen Lebensumständen heraus.
Ja.
Und inwieweit nicht hier dann andere Behandlungsmöglichkeiten sind.
Ja.
Und der andere ganz wichtige Punkt über diese Kategorisierung ist, dass wir wegkommen von diesem Überbegriff NAFLD, und das umfasst ja am Ende fast alles, was ich jetzt gesagt habe, in diese Gruppen, die jetzt für sich evaluiert werden können in hinsichtlich Krankheitsprogression, Therapie ansprechen, Prognose und all diese Faktoren.
Also eigentlich eine Nomenklatur, die auch so ein bisschen in die perspektivisch zeigt und neue Wege auch in der Forschung eröffnen soll. Jetzt haben wir aber die Leitlinie und die hat ihren Diagnosealgorithmus und ihren Therapiealgorithmus und der steht jetzt da drin und ursprünglich auch noch mit der alten Nomenklatur. Bleibt der gültig? Ändert sich was? Kann ich weiter die alte Leitlinie nehmen und mich orientieren bei Diagnose?
Ja, ich denke, das kann man insbesondere eben bei dem Begriff, wenn man jetzt die NAFLD gegen die MUSCLED austauscht, mit dem auch Nicht-Alkoholkonsum, der damit definiert ist. Und das war auch ein ganz wesentlicher Punkt in der Konsensusfindung, dass man gesagt hat, wir müssen auch eine Definition haben, die mit allen laufenden Studien, Biomarkerforschung irgendwie Hand in Hand oder sagen wir mal vergleichbar ist, dass man jetzt nicht völlig neue Kriterien entwickelt, die mit der vorherigen Realität nichts mehr zu tun haben. Sprich, dass die Patienten, die im Rahmen von Studien behandelt wurden, mit bestimmten Einschlusskriterien, sich jetzt mit diesen nicht wiederfinden. Und die Definition eben der MUSCLED sind, und da gibt es sehr große Analysen, das ist ja, die Wissenschaftswelt reagiert dann immer sehr schnell, die ihre ganzen Datenbanken gecheckt haben nach den Kriterien. Und im Grunde kann man sagen, dass die NAFLD-Diagnose und die MUSCLED zu 99% übereinstimmen und auch eine bessere Kongruenz haben als diese frühere zwischenzeitliche MUFLED-Definition.
Also kein Problem ist die neue Nomenklatur dann für die Bewertung von vorhandenen Studien. Da kann ich weiter den Maßstab anwenden, den wir gewohnt sind und auch auf laufende Studien. Die werden auch durch die neue Nomenklatur nicht in ihrer Aussagekraft geschmälert. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen. Ich glaube sogar, das Gegenteil wird der Fall sein, dass auch nochmal durch diese klarere Einteilung, was Fettlebererkrankung alles sein können, man besser die Patienten für die Studien auswählt. Ich möchte Ihnen da vielleicht ein Beispiel nennen. Sie wissen ja, dass sehr viele von den NASH-Studien am Ende nicht erfolgreich waren, obwohl die Datenlage aus Phase-2-Studien und so weiter und die Rationale ja eigentlich ein hohes Potenzial für die unterschiedlichen Substanzen zeigte. Und ich denke, ein Grund kann sein, dass wir eben doch zu viele Patienten mit verschiedenen Ätiologien innerhalb dieses NAFLD-Topf in einen Topf geworfen haben. Die erste Studie, also es ist nicht ganz die erste, aber die jetzt wirklich positive Phase-3-Studie, die in eine Zulassung gegangen ist in den USA, ist die Studie mit dem Thyroxin-Beta-Agonisten Resmetirom. Ist jetzt gerade mal vor 4, 5 Wochen hat es die Zulassung von der FDA bekommen. Zulassung ist für die europäische Medical Agency auch eingereicht. Aber was hat man bei der Studie gemacht mit Thyroxin-Beta? Die haben nur Patienten zugelassen, die mindestens 3 metabolische Risikofaktoren hatten. Das war ein Eingangskriterium. Darauf haben sie wirklich eben eine ganz spezifische Gruppe von Patienten, die eben wirklich eine metabolische Dysfunktion haben, eine auch recht ausgeprägte, eingeschlossen. Und auf diese wirkt eben wahrscheinlich die Substanz besonders gut. Mhm. Wenn sie dann natürlich auch noch Lean Method mit drin haben und anderes, dann verwässern sie vielleicht ihre ganze Datenlage. Also ich glaube, die Zukunft wird sein, dass man besser versteht, was ist eigentlich die Ätiologie dieser Fettleber? Ist hier wirklich die metabolische Dysfunktion, spielt die eine Rolle? Mhm. Und dann wird natürlich auch die Frage sein, und die wird man klären, und das ist im Moment vielleicht auch so ein bisschen ein Kritikpunkt, dass man sagt, naja, ihr sagt, der kann Diabetes haben, der kann übergewichtig sein, der kann aber auch einen Hypertonus haben. Und alles 3 setzt ihr ungefähr gleich. Es reicht eines von diesen Faktoren, um schon eine metabolische Dysfunktion assoziierte Lebererkrankung zu diagnostizieren. Und ist denn wirklich ein Hypertonus gleichzusetzen für das Risiko der Fettleber wie der Diabetes oder das deutliche Übergewicht? Mhm. Man muss eben sagen, von den Studien her hat man da nie so einen richtigen Unterschied gesehen. Mhm. Also wenn man diese Faktoren vergleicht, deswegen ist es auch dort mit reingekommen. Aber ich glaube, dadurch, dass das jetzt so aufgeschrieben ist, wird man das genauer erforschen und wird dann tatsächlich sagen, also wenn die 4 Faktoren haben oder wenn die nur 2 haben oder wenn es eben nur der Hypertonus ist, und damit schaffen sie sozusagen eine Grundlage für Forschung. Ja. Und das kann ja auch ein Sinn von Leitlinien sein, dass man überhaupt erstmal den Boden bereitet, das Ganze sortiert, den man dann aus diesem Wust von, es ist eben alles, ist Hauptsache, es ist nicht alkoholisch, etwas herauszukommen.
Ich würde jetzt an dieser Stelle mal ganz kurz zusammenfassen bisher. Also neue Nomenklatur bedeutet, das war die Absicht und das Ziel, weniger Stigmatisierung. Die Leitlinie bleibt weiter gültig, ganz wichtig. Es ändert sich an dem, was wir im Moment an Therapie und Diagnostik entschieden, nichts. Die Risikoeinstufung bleibt auch bestehen. Und die neue Nomenklatur soll eine bessere Identifizierung oder kann eine bessere Identifizierung von Risikopersonen geben. Jetzt sind wir ganz im medizinischen Bereich gewesen. Haben Sie denn jetzt auch, Isel ist ja auch sehr aktiv, wie reagiert denn jetzt die Öffentlichkeit und die Politik darauf? Haben Sie da schon irgendwie ein Gespür? Ändert das was in der Wahrnehmung dieser Erkrankung?
Ja, also ich hatte immer so ein persönliches Gefühl, dass für mich ein Hauptgrund, sozusagen Fettleber zu ändern, dass man wahrscheinlich als Patient oder als Betroffener so im Verwandtschaftskreis nicht unbedingt gern sagt, ich habe eine Fettleber. Und vielleicht, wenn man eben erklärt, dass ganz bestimmte Faktoren, seien es genetische Faktoren, metabolische Faktoren, zu so etwas führen, vielleicht man leichter darüber reden kann. Ja, ich habe ein Stoffwechselproblem oder sowas könnte man nennen. Mhm. Und ich glaube auch, dass jede Aufmerksamkeit auch in der Politik, die natürlich auch durch bessere Klassifizierungen zustande kommt, schon auch für eine vermehrte Aufmerksamkeit vielleicht beitragen. Ich meine, diese 30% oder mehr und ja eher auch in der Inzidenz steigende Zahl der Fettlebererkrankung, der steatotischen Lebererkrankung, ist ja schon wirklich besorgniserregend. Und in der Hinsicht glaube ich schon, dass es gewisse Effekte haben wird. Aber ich würde die Effekte im Moment tatsächlich eher auch darin sehen, dass man zu einer besseren Klassifikation kommt der Patienten und damit eben auch zu einem besseren Management.
Ja, und jetzt trotzdem nochmal ganz konkret nachgefragt. Ich bin ja selbst nicht Gastroenterologin, also metabolische Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung. Da muss ich nachdenken, wenn ich das ausspreche. Am Krankenbett können Sie das doch so nicht kommunizieren. Was sagen Sie am Krankenbett?
Ja, also man wird nicht ganz drum herum kommen, eben auch das Wort Fett zu erwähnen. Und das finde ich jetzt auch alles andere als problematisch. Aber man kann natürlich eher nochmal erklären, wie es eben zustande kommt. Mhm. Und auch das Erklären eben, was der Stoffwechsel ist. Und das interessiert die Patienten ja auch. Mhm. Und alle Patienten fragen ja immer als erstes, kann ich irgendwas mit der Ernährung machen? Das hilft eben auch in der Erklärung. Dann hat man natürlich die Abkürzung. Man hat ja auch nicht gesagt, Sie haben jetzt eine nicht alkoholische Fettlebererkrankung. Zwar auch etwas kompliziert, aber so, dass man natürlich auch im Patientengespräch das auch nochmal erklärt. Aber man könnte eben sagen, ja, am Schluss können Sie sich halt wirklich vorstellen, Sie haben eine Stoffwechselstörung, eine metabolische Störung, die eben dazu geführt hat. Mhm. Und die kann man mit den und den Schritten bessern, behandeln, irgendwann eben auch mit Medikamenten, viel auch in klinischen Studien noch.
Lieber Herr Berg, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Im Grunde steht die Leitlinie ja wieder vor einer weiteren Aktualisierung, das haben Sie eben schon angesprochen. Es gibt jetzt die Zulassung von Resmetirom. Das wird auch für uns relevant werden und das wird wahrscheinlich auch Änderungen der Leitlinie bedürfen. Ich weiß aber, dass Heiner Wedemeyer sich vorbehalten will, mit Ihnen darüber zu sprechen oder überhaupt dieses Thema zu besprechen. Also werden wir das hier heute nicht aufnehmen, obwohl das sicher brandaktuell und super spannend ist. Ich hoffe trotzdem, dass wir ein bisschen etwas über die Geschichte, die Entstehung und den Sinn dieser neuen Nomenklatur Muffelt hier erzählen konnten. Wir danken fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Lassen Sie uns gerne auch mal eine 5-Sterne-Bewertung hier. Das habe ich bisher noch nie angesprochen, aber da wir so schöne Zuhörerzahlen haben, traue ich mich einfach mal, auch heute mal die Bewertung einzufordern. Lieber Herr Berg, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir haben bald das nächste Thema, das wir zusammenfinden.
Liebe Frau Lünen, ganz herzlichen Dank.
Tschüss.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.